And we are back on fire. Es hat eine ganze Weile gedauert und jetzt sind wir wieder zurück aus der Winterpause mit frischen Themen, tollen Gesprächspartnern und jeder Menge richtig guten Impulsen. Mit den Impulsen ist das ja so eine Sache. Sie kommen selten im Takt einer Maschine mit steter Regelmäßigkeit. Mehr wie bei Künstlern. Mal sprudelt es und mal ist eben Ebbe in der Kreativkiste. Und da wir uns in diesem Podcast als menschliche Wesen verstehen, die von lebendigen Organisationen sprechen, von Begegnungsqualität und dem Zauber der Selbstorganisation, gönnen wir uns den Luxus des eigenen Taktes und eines Experiments. In Zukunft erscheint unser Podcast unstet. Mal einmal im Monat, mal häufiger und vielleicht auch mal gar nicht. Schließlich weiß man nie, was die Zukunft bringt. Apropos Zukunft. Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. In dieser Episode geht es um die Zukunft. Ich spreche mit Dr. Hannes Ferno. Er ist Direktor am GIM Foresight und sein Spezialgebiet ist die strategische Zukunftsforschung. Warum Zukunft relevant ist, wie wir klug in Unsicherheit handeln können und weshalb Unternehmen gut beraten sind, nicht in Nachhaltigkeit zu machen, darüber erfahrt ihr mehr in diesem Gespräch. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören. Dr. Hannes Ferno. Hannes, hallo. Schön, dass du im Stern- und Planeten-Podcast zu Gast bist.
Hallo, guten Morgen, Sascha. Freue mich auch. Danke.
Sehr schön. Ein schöner Morgen, für manche ein Abend, ein Nachmittag, eine Nacht. Wir wissen ja nicht, wann die Menschen uns hören. Für uns jedenfalls ist es ein sehr, sehr schöner Morgen. Hannes, ich stelle dich ganz kurz vor und du ergänzt, wo ich richtig liege und wo nicht. Du bist Direktor am GIM Foresight. Du hast Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Du bist auch Doktor der Philosophie mit der wunderschönen Doktorarbeit mit dem Titel Der Klimawandel im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, Climate Engineering zwischen Risiko und Praxis. Was es damit auf sich hat, später dazu mehr. Du bist vor allen Dingen aber auch jemand, der sich mit Zukunft und Zukunftsforschung beschäftigt und deswegen bist du hier. Ist das soweit richtig?
Das ist soweit richtig. Ich habe auch gar nichts Falsches dabei entdeckt. Von daher gibt es auch gar nichts groß zu korrigieren. Ich finde es ja eher angenehm, wenn andere was zu einem sagen, denn so wirklich weiß man es ja selbst auch nicht. Im Zweifel ist man viele und wer weiß, was morgen ist.
So ist es und damit sprichst du ja indirekt quasi einen Buchtitel an, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, von Richard David Brecht, aber wir haben ja dich heute als Philosophen hier und insofern, mich interessiert natürlich bei jemandem, der sich mit Zukunft beschäftigt und wenn ich auf so deine Biografie gucke, hast du ja diese beiden Richtungen da drin, ja? Du hast ja zunächst einmal Kunstgeschichte studiert, das sich im Gegenteil mit der Vergangenheit beschäftigt. Jetzt bist du in der Zukunft unterwegs. Bring uns das mal so ein bisschen näher. Was ist so spannend für dich an der Zukunft eigentlich?
Ja, ist richtig. Ich meine, Geisteswissenschaften sind generell vergangenheitsorientiert. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Also nicht bloß die Kunstgeschichte, die sie im Namen hat. Im Grunde genommen auch, wenn du die Philosophie studierst, ist es im Regelfall Philosophie-Geschichte so. Ich finde es gut, um auch denken zu lernen und auch zu lernen, woher wir kommen. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, gut, aber den Rest des Lebens verbringen wir ja in der Zukunft. Wie können wir denn da irgendwie eine Perspektive dazu finden? Und ich hatte halt die einmalige Chance, dann im Rahmen der Doktorarbeit an einem interdisziplinären Kolleg, Massilius Kolleg, zu arbeiten zu einem Zukunftsthema. Ja. Mhm. Und es gab dann unterschiedliche Disziplinen, die Ökonomen, die Naturwissenschaftler, Psychologen waren dabei und der Kulturpudel, den hat man nicht gespielt als Philosoph. Ja. Und fand das unglaublich spannend, inwiefern man sich tatsächlich auch wissenschaftlich mit der Frage auseinandersetzen kann, was sollen wir denn eigentlich tun? Wie wollen wir denn eigentlich leben? Ne? In dem Fall ging es um Klimawandel, um technische Optionen, darauf zu reagieren. Und da gibt es natürlich zig Fragen, die irgendwie beantwortet werden müssen. Ethische Fragen, Gerechtigkeitsfragen, politische Fragen. Und wir kommen um die Fragen ja nicht umhin, so, also weil wir Entscheidungen fällen müssen. Und Entscheidungen haben immer Konsequenzen für die Zukunft. Das heißt, wir kommen gar nicht umhin, sich uns mit der Zukunft auseinanderzusetzen. So. Und früher war das oft halt, wurde auch nicht ernst genommen, wissenschaftlich ernst genommen. Es gab ja so im 20. Jahrhundert so zwei Bereiche, wo das eine Rolle gespielt hat, militärische Thinktanks auf der einen Seite oder eben die Klimawandelforschung natürlich, die viel simuliert und berechnet. Und auf der anderen Seite halt irgendwie so im Business war das dann so Glaskugelleserei, so, ne? War dann eher so der poetologische Ansatz, würde ich es jetzt mal nennen. Man sucht so nach Nischenphänomenen, Trendphänomenen und macht daraus einen schönen Begriff und dann hat man so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, wird daraus sozusagen was oder halt nicht so. Ja.
Und das ist, du beschäftigst dich ja seit einiger Zeit auch professionell ja mit der Zukunftsforschung, auch für Organisationen. Jetzt bin ich ja als Person immer sehr interessiert, nicht nur an dem Fachlichen, sondern was das für die Menschen selbst bedeutet. Was hast du so im Laufe der Zeit, wo du dich professionell jetzt mit diesem Thema schon beschäftigt hast, für dich, für deine eigene Zukunft eigentlich abgeleitet? Also hast du so einen Masterplan für Hannes in 30 Jahren oder bist du davon komplett weggegangen? Bildest du dich jetzt weiter oder weiß ich nicht? Hast du eine Risikolebensversicherung abgeschlossen? Also was sind so deine ganz persönlichen Zukunftsimplikationen aus dem, was du professionell eigentlich tust?
Also, das ist eine gute Frage, Sascha.
Ich weiß, wir sind ja nicht für einfache Fragen hier, oder?
Ich denke, die professionelle Beschäftigung mit der Zukunft lehrt vor allem eine Bescheidenheit, auch eine Skepsis bezüglich dessen, was Zukunft ist. So, es gibt die Zukunft nicht, sie ist offen, so, sie ist ungewiss. Und ich glaube, umso mehr man sich damit auch beschäftigt, umso mehr lernt man wahrscheinlich auch diesen Umgang mit Unsicherheit, mit dem Umgang mit Offenheit und auch eine Skepsis gegenüber dieses Pläne schmieden, weil ich glaube, gerade in komplexen Systemen, in komplexen Zeiten, in denen wir nun mal jetzt auch leben, und das ist jetzt auch nicht erst seit Corona so, gibt es eben große Einschränkungen bezüglich der Vorhersagbarkeit. Und ich glaube, das ist, glaube ich, was man wirklich daraus lernen kann, offen damit umzugehen, aber eben nicht in Ohnmacht zu verfallen und sagen, okay, weil vieles nicht planbar ist, plane ich gar nicht mehr, sondern ja, man lernt, glaube ich, da flexibel zu sein, sich auch nicht festzukrallen an eigenen Plänen, sondern irgendwie auch gewisse Dinge auch offen lassen, ein Stück weit. Irgendwann muss man dann auch mal Entscheidungen fällen, aber ich glaube, das lernt man sehr gut, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt. Ne? Man hat auch weniger Angst so vor dieser Offenheit, vor dieser Unsicherheit, vor dieser Ungewissheit.
Ja, auf jeden Fall auch Angst und Unsicherheit, zwei Themen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Du hast mal in einem deiner Artikel das, wie ich finde, sehr, sehr schöne Zitat gebracht: Die Zeit der Masterpläne ist vorbei. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Kannst du so ein bisschen erläutern, was sind Masterpläne und warum ist diese Zeit eigentlich vorbei?
Gut, ich meine, das Problem, dass wir Entscheidungen fällen müssen, hat man bisher oft auch in der Politik versucht zu bewältigen, indem man sagt, sind alles Entscheidungen unter Risiko. So. Sprich, man hat kann sich bestimmte Entscheidungen vorlegen und kann dann Wahrscheinlichkeiten dazu setzen. Ne? Man hat einen Würfel und es gibt nun mal jetzt sechs Seiten und die Wahrscheinlichkeit, dass es drei ist, ich weiß zwar nicht, was kommt, aber es ist nun mal irgendwie ein Sechstel. So. Man hat also diese Unsicherheit immer versucht wegzurechnen. Und diese Kosten auch, was die Zukunft angeht, irgendwie auch zu externalisieren. Und ich glaube, in komplexen Systemen, wo es extrem viele Feedback-Loops gibt, funktioniert das so nicht mehr. So, das ist das, was ich mit Unsicherheit meine. Bei Unsicherheit ist es eben so, ich kenne vielleicht noch die möglichen Ereignisse, aber ich kann halt keine Wahrscheinlichkeiten mehr irgendwie denen zuweisen. Bei Ungewissheit könnte man sagen, geht es noch einen Schritt weiter, da kenne ich nicht einmal mehr die Ereignisse. So, ne? Also Unsicherheit ist vielleicht so das Wetter am 25. April. Weiß ich nicht, kann irgendwie regnen oder nicht, kann jetzt keine Wahrscheinlichkeiten dazu sagen. Bei Ungewissheit geht es vielleicht um den politisch-gesellschaftlichen Zustand 2060 in Deutschland. So, da fehlen mir nicht bloß die Wahrscheinlichkeiten, sondern auch die möglichen Ereignisse. So.
Ja.
Und das meine ich damit, und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir auch nicht mehr sozusagen buchhalterisch immer nur planen, weil morgen halt vieles schon nicht mehr gilt, was heute noch als gewiss angesehen wurde. Und das meine ich, dass diese Zeit der Masterpläne in komplexen Systemen vorbei ist, was aber eben nicht heißt, deswegen in Ohnmacht zu verfallen, sondern man muss sich nur mal überlegen, nur wie gehen wir dann damit um? So. Und ein Ansatz ist, glaube ich, für mich, dass man vielmehr sich traut und mutig ist, zu experimentieren, mögliche Zukünfte sich auch mal auszumalen, sie in der Vorstellung vorwegzunehmen, um damit zu experimentieren und zu spielen. Und das gibt dann wieder Orientierung und das hilft auch wieder Entscheidungen zu fällen.
Spannend. Das heißt, wir gehen, wenn ich dich richtig verstehe, weg von dem einen großen Masterplan. Im Kommunismus gab es ja hier, so alle 4, nee, 5 Jahre gab es ja diesen einen Wirtschaftsentwicklungsplan, ne, der unbedingt befolgt werden sollte und musste, komme was da wolle. Von dem also weg, vielmehr in so eine Szenarioarbeit, oder? Ist das das, was du meinst?
Genau, so kann man sagen. Genau.
Spannend. Ich hatte Ende letzten Jahres hatte ich mit dem Daniel Bayaz von den Grünen gesprochen, Wirtschaftsexperte der Grünen, der jetzt auch im Untersuchungsausschuss zu Wirecard zum Beispiel sitzt. Und der dann sehr, sehr ja, energiereich sagte, dass er sich freuen würde, wenn wir so eine Art Zukunftsplan Deutschland 2030 entwickeln würden. Und ich habe da ein bisschen skeptisch drauf reagiert und dann waren wir ein paar Minuten an dieser Diskussion, weil 2030 faktisch noch 9 Jahre entfernt ist und das für mich persönlich eher wenig an Ambition ist, in die Zukunft eines ganzen Landes zu schauen. Für ihn war das im Gegenteil schon extrem ambitioniert, ja, weil er sagt, na, wir denken eher in der Politik höchstens in Wahlperioden. Also 4 Jahre ist schon dann eine ganze Welt. Du hast ja die Komplexität angesprochen, ja. Und spannend ist ja auch die Dichotomie, die du aufmachst, ne? Zwischen Ungewissheit und Unsicherheit. Das ist ja ein Unterschied, den du da beschreibst. Was bedeutet das, wenn wir so auf wirklich die Makroebene gehen, beispielsweise eines Landes? Wenn du sagst 2060, sollten wir dann mehrere Szenarien, Masterplan-Szenarien aufstellen, Möglichkeiten einer noch nicht realisierten Zukunft oder sollten wir eher in kleineren Zeitabständen, à la Daniel Bayas, so 3, 4, 5 Jahre denken? Was macht da überhaupt Sinn, wenn wir wissen, dass diese Masterpläne mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso alle obsolet sind und wir eher iterativ vorgehen müssen?
Genau, also 2060 finde ich jetzt auch, was die politische Ebene angeht, sehr weit weg. Ja. Wenn es aber um eine naturwissenschaftliche Zusammenhänge angeht, wie zum Beispiel den Klimawandel, dann ist es eben nicht weit weg, so, weil da haben wir tatsächlich sehr gute Modelle, die auch Szenarien in 100 Jahren natürlich mit deutlichen Unsicherheitsaspekten, aber die eben tatsächlich das auch simulieren und wo wir tatsächlich auch Entscheidungen fällen müssen. Da gibt es auch stärkere Determinanten, was naturwissenschaftliche Zusammenhänge angeht. Ja. Wenn es um die sozialen Phänomene, um das Politische geht, da wird es nochmal sehr viel komplexer und sehr viel schwerer, Dinge vorauszusagen. Deswegen finde ich, da ist meiner Meinung nach so 10 Jahre eigentlich schon sehr viel tatsächlich. Ja. Das heißt, da ist es tatsächlich wichtig, inkrementell in Schritten, glaube ich, vorzugehen und in Szenarien, in pluralen Szenarien, auch nicht diesen einen Plan B so, sondern sind tatsächlich eher 3, 4, 5 Szenarien, die sich da so anbieten und mit denen man dann arbeiten, experimentieren muss, ne? Und die man auch ständig updaten muss. Also der Punkt ist ja, das ist ja nicht, man nimmt sich das vor, man macht entwirft ein Zukunftsbild und dann ist es erledigt und dann hat es ein Ende und dann kommt der nächste Job. So. Nee, also wir müssen, glaube ich, viel mehr lernen, in diesem Permanent Better sozusagen zu leben. Die Dinge sind nicht mehr fertig. Ja? Und sie bleiben offen und sie müssen ständig und kontinuierlich geupdatet werden. Ich meine, ich verstehe es ja jetzt auch zum Beispiel die aktuelle Lage, so eine Unzufriedenheit. Ja, warum entwirft die Bundesregierung nicht endlich einen großen Plan oder so? Nein, das geht halt auch nicht mehr. Ne? Also genau das ist dieses Einüben in dieses Permanent Better. Wenn die Dinge eben nicht voraussehbar sind, dann müssen wir eben ständig uns auch anpassen an die Entwicklung. Ja.
Spannend. Jetzt habt ihr, das unterscheidet ja euch als GIM Foresight von anderen, eine Studie herausgegeben. Ihr seid sehr, sehr stark empirisch auch getrieben. Also ihr guckt nicht nur in die große Glaskugel und haltet den Daumen in den Wind und sagt, so könnte es aussehen, sondern macht da empirische Forschung dazu. Und jetzt habt ihr im vergangenen Jahr zwei Studien rausgebracht. Einmal zur Nachhaltigkeit und Markenführung und andererseits, das ist die erste, über die ich erstmal mit dir sprechen möchte, der schwarze Schwan Covid-19. Ja. Und in dieser schwarze Schwan-Studie habt ihr euch angesehen, vielleicht sagst du es selber, was habt ihr da angesehen, was habt ihr gelernt? Ja. Die ist ja von euch.
Ja, im Grunde genommen sind die Studien Wertestudien, also Studien zum Wertewandel, zur Werteantizipation. Und was uns interessiert hat, ist natürlich gerade bei Corona, was macht das mit uns auf der Ebene der Einstellungen und der Werte? Alle haben über die neue Solidarität und so weiter gesprochen. Und da wollten wir halt mal tatsächlich ein bisschen nachhorchen, wie ist das denn eigentlich wirklich so? Alltagspsychologisch ändert sich natürlich immer sofort sehr viel. Man ist plötzlich im Lockdown, man kann seine Freunde nicht mehr treffen, man ist im Homeoffice. Das ist geschenkt. Aber was passiert eigentlich auf der Werteebene? Was passiert in den tieferen Strukturen? So, das ist das, was uns interessiert hat. Und der Ansatz von uns war, nicht einfach uns irgendwas auszudenken, sondern tatsächlich auch mal zu forschen. Da muss man sich natürlich auch überlegen, wie fragt man? Das ist dann alles nicht so ganz trivial. Wir haben uns dazu entschieden, sozusagen, wovon wir nicht so viel halten, sind Prophezeiungen, sind Prognosen. Wir wollten tatsächlich so eine Foresight Review machen, also so einen fiktionalen Rückblick. Das heißt, wir haben Szenarien erarbeitet, auch in Expertengesprächen in unterschiedliche Richtungen, ganz bewusst in unterschiedliche Richtungen. Und haben dann die Teilnehmer, das war dann eine Deutschland repräsentative Studie, 1000 Teilnehmer, diese Szenarien vorgelegt und sie dazu eingeladen, mal sich ins Jahr 2025 zu begeben und im Rückblick auf die Krise zu schauen und die Frage zu beantworten, was denn eigentlich geblieben ist und wie sie diese Szenarien, entweder wie wahrscheinlich sie finden, dass dem jetzt so ist nach der Krise. Und die zweite Frage, wie individuell erwünscht finden Sie das denn eigentlich? Ne? Das sind immer so diese zwei Dimensionen, die ich besonders spannend finde. Klar, das mit der Wahrscheinlichkeit ist klar. Ich finde aber die zweite Frage fast ein bisschen spannender, weil es fällt uns natürlich schwer, Wahrscheinlichkeiten wirklich einschätzen zu können. Und ganz ehrlich, in offenen Gesellschaften, in Demokratien hängt die Zukunft ja auch faktisch davon ab, wie wir uns entscheiden, welche Sehnsüchte wir haben, welche Bedürfnisse wir haben, wie wir dann auch wählen, welche Konsumentscheidungen wir treffen. Und deswegen glaube ich, ist es unglaublich relevant, auch hier den Fühler zu haben, an dem was wirklich erwünscht ist. So. Naja, und dann kam eben auf der einen Seite raus, wir konnten das auch ein bisschen vergleichen, weil wir diese Art von Studien auch schon vor der Corona-Krise gemacht haben, dass auf dieser Werteebene, ne, da geht es dann um Familie, um Freiheit, um Sicherheit, um Solidarität, um Vertrauen, dass sich so viel gar nicht wirklich ändert. Das war so ein bisschen auch so ein ernüchternder Blick oder so ein erfrischender, realistischer Blick, weil ich meine, es ist jetzt auch keine Traumaerfahrung wie ein Krieg und es ist auch keine Therapiesitzung. Also wie viele Stunden Therapiesitzungen müssen Menschen auch machen, um tatsächlich irgendwie im Gehirn und Denkstrukturen auch tatsächlich zu ändern. Und das wäre ja albern, wenn jetzt irgendwie, nur weil es jetzt so eine Krise ist, die natürlich viel verändert, aber dass dann sozusagen unser ganzes Denken verändert wird. So, ne? Das heißt, das Muster ist sehr ähnlich geblieben. Es sind aber spannende kleine Nuancen, die sich verändern. Und besonders spannend diesbezüglich finde ich ja immer die Spannungsverhältnisse. Und die können wir in dieser, wir haben so eine Wertelandkarte, konnten wir aufspannen. Da sieht man das sehr plastisch. So. Und eine spannende Geschichte, ich greife jetzt mal beispielhaft was raus, ist das Spannungsverhältnis zum Beispiel von unserem Vertrauen in die Digitalisierung, Vertrauen in Algorithmen, Vertrauen in künstliche Intelligenz auf der einen Seite. Und das sind alles Szenarien, die als sehr, sehr wahrscheinlich betrachtet werden, die man aber gar nicht so gern hätte, die man mit einer großen Skepsis begegnet. Und diese Gruppe von diesen Szenarien steht diametral Wertefeldern gegenüber, wie die sehr viel mit der Relokalisierung zu tun haben, mit einem neuen Heimatbedürfnis, auch mit Solidarität. Und das sind Wertefelder, die gar nicht so wahrscheinlich erachtet werden, die aber hoch erwünscht sind. So. Und das sind so typische Spannungsverhältnisse. Ein anderes, was zum Beispiel rauskam, ist dieser Gap zwischen der Verantwortungsübernahme, ne, da spielt das Thema Nachhaltigkeit und so weiter mit, was sehr hoch erwünscht ist, und das Thema Freiheit, Genuss, Hedonismus, was eben auch hoch erwünscht ist, bloß dass eben Freiheit und Genuss viel wahrscheinlicher gesehen wird in Deutschland als das Thema Verantwortungsübernahme, gibt es eine viel größere Skepsis. Und mit diesen Spannungsverhältnissen kann man dann natürlich super arbeiten, weil man sich dann überlegen kann, was bedeutet das? Was bedeutet das zum Beispiel auch für eine Markenführung oder so? Ja? Was bedeutet das für eine Zielgruppenansprache? Ja? Welche Themen muss ich spielen? Welche Ängste muss ich vielleicht auch adressieren? Und so.
Jetzt bringen uns das vielleicht, also nochmal vielleicht ein, zwei Schritte zurück. Du sagst, auf der Werteebene hat sich erstmal gar nicht so viel geändert. Also dieses Ganze, welche Rolle spielt Familie, welche Rolle spielen unsere traditionellen Werte, das bleibt relativ konstant alles, weil du sagst, Covid, was wir jetzt erlebt haben oder noch erleben, eine Zeit lang wahrscheinlich. Das ist nicht so existenziell, wie es erstmal auf den ersten Blick scheinen mag, aber auf den anderen Ebenen ändert sich was. Das habe ich aber noch nicht ganz verstanden, ehrlicherweise. Also Algorithmisierung, Relokalisierung, das sind keine Werteebenen, sondern was ist das für euch, diese Kategorien?
Es ist insofern eine Werteebene, weil es hier um das Vertrauen in Digitalisierung geht, um die Frage der Geborgenheit. Inwiefern fühle ich mich in digitalen Ökosphären geborgen gegenüber dem klassischen Vertrauensbegriff oder Geborgenheitsbegriff, der sich eben auf Menschen bezieht. So. Das sind jetzt keine reinen Werte, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Es ist zumindest ein bisschen alltagsnäher, lebensweltlicher. Und was eben so eine Krise zeigt, ist, die wirkt wie ein Brennglas, wie eine Lupe, die gewisse Dinge auch plastischer macht und auch Spannungsverhältnisse konkreter macht und stärker ausdifferenziert. Und weil wir ja jetzt extensiv zum Beispiel Erfahrungen mit der Digitalisierung gemacht haben und es nicht bloß irgendwie so ein Medienthema ist, sondern wir waren plötzlich zu Hause, haben eben Zoom-Konferenzen gemacht, waren konfrontiert mit Homeschooling und so weiter. Und was wir dort sehen, ist natürlich, es ist ein unglaublicher Zugewinn an Flexibilität, auch an Komfort. Aber wir sehen eben viel plastischer, wir erfahren ganz konkret auch die ganzen Nachteile, die damit verbunden sind. Und sich digital zu treffen, macht vieles einfacher, aber es ist halt kein echtes menschliches Treffen. So. Und das erfährt man halt erst viel bewusster. Und deswegen wird dann eben nach nur so einer Krise, und das kommt in so einer Studie eben auch raus, und das ist eigentlich auch sehr plausibel, dieses Bedürfnis, das davor natürlich auch schon da war, das Bedürfnis nach echter menschlicher Nähe. Aber es wird halt erst nochmal verstärkt, weil ich die Qualität dessen auch bewusster wahrnehme, weil das erstmal gefehlt hat. So. Ja.
Spannend, ja. Spannend vor allem auch diese Paare, ne? Also für wie wahrscheinlich halten sie es? Und ist es wirklich erwünscht, ja? Was machen wir denn da draus? Also in einer Demokratie, in der wir selber ja die Schmiedenden unserer eigenen Zukunft sind. Das kommt ja so ein bisschen vor wie, naja, da kommt etwas über uns. Es wird wahrscheinlich eintreffen nach der Einschätzung, aber wollen tun wir das in der Gänze eigentlich nicht. Was für Schlüsse zieht ihr dann aus so etwas?
Also das hast du wirklich gut beobachtet, weil ich glaube, es herrscht oft so ein Gefühl, wir fahren alle auf einem Zug in eine bestimmte Richtung und niemand hat uns wirklich gefragt, ob wir hier mitfahren wollen. So, das ist so eine Grundstimmung, glaube ich, bei ganz vielen Menschen. Was daraus folgt, kommt natürlich immer auf den Kontext an, aber ich glaube, wir müssen das erstmal auch ernst nehmen und auch verstehen, wenn wir über Digitalisierung reden, dann hat das ganz viel natürlich auch mit dieser Digitalisierung, die von amerikanischen Tech-Konzernen angeboten wird, zu tun. Und das hat ganz viel mit Convenience zu tun und mit Komfort zu tun und mit Entlastung. Ja? Ich glaube, in der Bevölkerung ist die Skepsis bezüglich dessen gar nicht so sehr das, worüber alle immer reden, Thema Datensicherheit und so weiter, sondern die Skepsis hat viel mehr was zu tun mit Freiheit, mit Selbstwirksamkeit, mit Souveränität. Denn wenn du diese ganze Digitalisierung, diese Konsumdigitalisierung weiterdenkst, dann endet es im Grunde darin, dass wir alle bloß noch irgendwie auf dem Sofa sitzen und alles Lebensweltliche delegieren, irgendwelche digitalen Assistenten machen eigentlich alles für uns, kaufen für uns ein, saugen die Wohnung, machen das Licht an, wenn wir irgendwie ins Bad gehen, und eigentlich verschimmeln wir dort auf dem Sofa. So. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele haben. Und deswegen glaube ich, ist es super wichtig, auch das Thema, ja, auch Kontrolle und Freiheit und Selbstwirksamkeit auch zurückzugeben und immer auch die Möglichkeit zu geben, vor allem wenn man jetzt noch mal weiterdenkt an KI-Systeme, immer auch die Möglichkeit eines Exit-Knopfes zum Beispiel anzubieten und die Möglichkeit zu sagen, nö, ich möchte jetzt nicht, dass das Licht automatisch angeht, wenn ich ins Bad gehe, sondern ich möchte jetzt in dem Fall den Schalter haben. So. Und diese Themen sind, glaube ich, super wichtig. Dieses Thema der Selbstwirksamkeit, der Freiheit. Ja.
Spannend. Jetzt sind wir ja auch als Stern und Planeten bei einigen Unternehmen aktiv, die ja genau daran arbeiten, ja, also an KIs arbeiten, an Digitalisierungsprogrammen und so weiter, die genau an diesen Mechanismen auch werkeln, die diese Automatismen auch herstellen. Und die Kunden kaufen das und die Kunden finden das gut. Und das ist, also die neueste Alexa steht nicht sehr, sehr lange im Ladenlokal, sondern die wird weggeschnappt. Ja? Und das ist ja eine Gleichzeitigkeit der Erlebniswelten, die du gerade beschreibst und die ich aber gerade auch beschreibe. Ne? Gibt nicht das eine, was da gültig ist. Was heißt das für Unternehmen? Weil ich bin so ein bisschen. Ich sehe das, was du beschreibst, ja, und gleichzeitig sehe ich mich selber, wie ich gestern Abend Netflix geguckt habe, ja, und sehr, sehr happy bin, wenn meine Nachbarn mir von ihrem Saugroboter erzählen, der tatsächlich, wenn sie nicht da sind, einmal durchsaugt. Ich habe keinen, aber auch nur wahrscheinlich deswegen nicht, weil es in unserer Wohnung auf 2 Etagen, der wird runterstürzen, so, ja. Also, was bedeutet das für Unternehmen, wenn sie das jetzt hören? Selbstwirksamkeit, Freiheit und gleichzeitig die Konsumenten erleben, die nicht abgetan sind, all diesen Neuerungen. Das Licht geht an, wenn du ins Bad gehst, Smart Home und so weiter. Aber was machen wir damit? Also, in meinem Kopf macht das Sinn, was du sagst. Mir fehlt aber aus Unternehmenssicht oder erstmal gar nicht aus Unternehmenssicht, aus einer rein menschlichen Sicht sozusagen. Der Ausweg aus dieser kognitiven Dissonanz.
Ja, super. Also ich habe jetzt eine Perspektive reingebracht, eine These. Du kommst jetzt sozusagen mit einer zweiten Perspektive, mit einer Antithese. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das sozusagen in eine Synthese jetzt
Ja,
überführen.
genau.
Also ich glaube, was ich vorhin gemeint habe, die Zeit der Masterpläne ist vorbei, spielt auch hier eine große Rolle. Die One-Size-Fits-All-Lösungen sind insofern vorbei. Man wird, glaube ich, auch als Organisation, als Unternehmen viel zielgruppenspezifischer diese Themen auch spielen müssen. Und gerade, ja, ich habe jetzt gerade das Beispiel in Smart Home gebracht oder so, ne? Da ist dann es ist immer ein ganzer Blumenstrauß von Benefits, und der Konsument weiß gar nicht, ja, was habe ich denn wirklich davon? Ist es jetzt Sicherheit? Ist es jetzt irgendwie Gaming und Fun? Ist es irgendwie Energieersparnis? Es kann immer irgendwie alles. So. Und wir haben zum Beispiel in unseren Studien, arbeiten wir sehr gern auch mit Segmenten, mit Personas, die nämlich diesen Punkt auch sehr deutlich machen. Es gibt halt nicht den Verbraucher und die Verbraucherin, sondern es gibt eben ganz unterschiedliche. Und wir haben zum Beispiel so 4 Future-Segmente auch identifiziert, die auch international funktionieren, genauso in USA und in China wie auch in Deutschland. Und die erzählen zum Beispiel davon, dass es so eine Gruppe zum Beispiel gibt wie den tech-affinen Materialisten, wie wir die jetzt mal genannt haben. Das sind dann Leute, die du gerade beschrieben hast, die tatsächlich sehr einfach von diesem Benefit des Komfort, der Convenience und auch von dem spielerischen Aspekt einfach überzeugt werden, die Bock drauf haben. So. Und das ist halt eine Gruppe der Gesellschaft, sind vielleicht 20% so. Und für die ist das alles super spannend. Aber es gibt eben auch die andere Gruppe, dann die Traditionalisten, die konservativen Traditionalisten oder eben dann die sozial orientierteren. Für die funktioniert das eben ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass man viel zielgruppenspezifischer diese Themen spielen muss. Es gibt nicht mehr die eine Gesellschaft. Es differenziert sich sehr stark aus, zum Teil polarisiert sich und fragmentiert sich das auch so in ganz viele Subgruppen. Mhm. Aber diese Einheit, von der wird man sich, das ist ja auch jetzt nichts Neues, aber das muss man sich einfach nochmal klar machen, dass es eben sehr unterschiedlich in der Gesellschaft diesbezüglich gestaltet ist. Ne? Mhm.
Ja, und wahrscheinlich sich noch viel, viel mehr ausdifferenzieren wird in Zukunft, wenn ich an die ganzen Bubbles denke. Ich habe da immer so dieses Bild vor mir, als vor 20 Jahren der verrückte Onkel irgendwie am Familientisch saß und irgendwelche kruden Ideen da von sich gab. Dann war das halt der gespinnerte Onkel und alle sagten, naja, das ist halt der eine Verrückte irgendwie am Tisch. Ja. Aber jetzt können sich die ganzen Verrückten irgendwie Onkel alle zusammentun in irgendeinem Internetforum oder in einer Facebook-Gruppe oder. Und plötzlich gibt es irgendwie eine Demo mit 1000 Leuten, ja, und wir berichten darüber. Also das finde ich wirklich das Interessante, wie du sagst, diese Gruppen hat es ja auch schon immer gegeben, sie differenzieren sich immer mehr aus und es ist wichtig, das eben nicht als eine Gesellschaft zu sehen. Aber bevor wir abschweifen zu meinem verrückten Onkel, die ich ja nur beispielhaft hier nenne, möchte ich nochmal tiefer mit dir eintauchen, wirklich auf die Unternehmensperspektive. Und frag mich so ein bisschen, was Unternehmen dann daraus machen können. Also wenn sie diese Zukunftsszenarien, diese Simulationen sich anschauen, datengetrieben auch, wie ihr es eben macht und diese Einblicke generieren, was könnte dann daraus folgen? Also wenn es kein Masterplan ist, sollten Unternehmen mehrere Masterpläne, also als Szenarioarbeit immer in der Schublade haben. Wie geht man mit dieser Unsicherheit, dieser Ungewissheit dann um in Zukunft?
Genau, wenn ich sage, die Zeit der fixen Pläne ist vorbei, dann wäre ja eine Antwort gut, dann brauchen wir gar keine Strategie mehr. Dann, was sollen wir dann machen? Dann geht es bloß irgendwie um Flexibilität und Ad-hoc-Entscheidungen. So. Ich denke, da macht man sich's aber wiederum zu einfach, so, weil eben auch der total flexible in den entscheidenden Situationen auch immer nur auf das letztendlich zugreifen kann, was irgendwo auch vorbereitet ist, worauf irgendwie vorgesorgt ist. So. Von daher meine ich mit dieser Idee des Entwurfs, des Gestaltens von Zukunftsbildern, von Szenarien, dass das uns wieder die Möglichkeit auch der Orientierung gibt. Und eben auch zurückgibt. Und in diesen Zukunftsbildern geht es ja oft auch um Wenn-Dann-Szenarien. Und die können dann eben unterschiedlich ausgespielt werden. Also ich weiß vielleicht nicht, ob irgendwie in 10 Jahren das Ende des MIV, des motorisierten Individualverkehrs, irgendwie herrscht. Aber ich kann ja mal so überlegen, entweder ja oder nein. So. Und dann kann ich das mal gegenlegen gegen eine andere Determinante, wie alles in einem Homeoffice oder nicht. So. Und dann habe ich ein Szenario, das sieht eben aus, alle sind irgendwie im Homeoffice und es gibt kein motorisierten Individualverkehr mehr. Dann habe ich dieses Szenario und kann mich darauf vorbereiten. So. Und dann kann ich ja das immer updaten und schauen und kann sozusagen in meinen Achsen schauen, wie entwickelt sich denn die Zukunft faktisch und tatsächlich und kann dann sozusagen schauen, auf welches Szenario muss ich dann zurückgreifen. Das heißt, ja, pluralistisch in mehreren Szenarien, in mehreren Bildern für die Strategie denken, aber das auch nicht der Beliebigkeit anheimgeben und sagen, okay, jetzt denken wir uns 20 Szenarien aus, sondern das erfordert auch ein systematisches Vorgehen. Das erfordert, dass man dann sich auch verdichtet und konkretisiert und dann eben mit diesen Experimenten sozusagen experimentiert und spielt und dadurch was in der Hand hat, um Entscheidungen zu fällen. Also diese Szenarien können auch falsch sein.
Ne? Ja. Aber ja, die Mehrzahl werden wahrscheinlich falsch sein.
Und die Mehrzahl
oder?
Werden auch falsch sein. Aber sie helfen einem tatsächlich, Entscheidungen zu fällen.
Hm. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, wie du sagst, tatsächlich dann in die Umsetzung zu gehen. Also nicht solche 5 Szenarien zu erarbeiten und sich daran zu erfreuen, sondern wirklich die Schritte zu gehen und zu schauen, okay, welches von diesen könnte denn Wirklichkeit werden? Wir wissen nicht, welches es wird. Irgendeins wird es davon oder eins, das wir noch gar nicht auf dem Radarschirm hatten, aber da reinzugehen und daran zu arbeiten.
Genau, ja.
Hm. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich mache mal einen Schwenk vielleicht mit dir. Ihr habt ja beim Stichpunkt, das du mir geliefert hast, motorisierter Individualverkehr, klingelt bei mir direkt eure zweite Studie zur Nachhaltigkeit. Ja.
Ja.
Und jetzt ist Nachhaltigkeit ein sehr, sehr blurry Begriff. Letztens sagte jemand zu mir, ihr macht ja in Nachhaltigkeit. Und ich sagte, nee, machen wir nicht. Und warum nicht? Ich sagte, ja, weil Nachhaltigkeit irgendwie, ich finde den Begriff unsexy, ich kann da nicht dahinter stehen. Also irgendwie machen wir da rein, aber nicht unter dieser Begrifflichkeit. Ja, für uns steckt mehr dahinter und anderes dahinter. Und spannenderweise habe ich ähnliche Gedanken bei euch in der Studie gefunden. Kannst du mal vielleicht uns so ein bisschen einführen? Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Was steckt dahinter? Was ist vielleicht auch die Problematik mit Nachhaltigkeit?
Ja, das Beispiel, das du gebracht hast, finde ich ganz spannend, weil mir geht es ja eigentlich auch ähnlich. Ne? Es hat sich einfach zu einem Buzzword entwickelt und alle reden darüber und niemand weiß eigentlich so wirklich, was man damit meint und was es dann auch konkret bedeutet. Ich meine, ursprünglich kommt der Begriff aus der deutschen Forstwirtschaft, in dem es einfach darum ging, die Wälder so zu bewirtschaften, dass eben auch was übrig bleibt in Zukunft. Und das hat sich dann in den 80er, 90er Jahren, das ist sehr stark zu einem politischen Begriff geworden. Und man kannte so dieses Drei-Säulen-Modell. Ne? Es gibt dann die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit und die ökologische Nachhaltigkeit. Inzwischen gibt es dann irgendwie die Sustainable Development Goals und die ESG-Kriterien. Und das sind alles sehr politische Begriffe und politische Konzeptionen am Ende des Tages auch. Und der Punkt ist eben, gerade bei so einem Phänomen wie Nachhaltigkeit ist, dass das, was man auch wissenschaftlich und politisch darunter versteht, eben oft was komplett anderes ist, was man in der Bevölkerung zum Beispiel auch darunter versteht und was auch für die Unternehmen tatsächlich dann am Ende des Tages auch relevant ist. Wir haben zum Beispiel auch in der Studie, in so einer qualitativen Vorabstudie, auch tatsächlich das mal gefragt, was verstehen denn die Menschen eigentlich darunter? Also, und da ist erstmal rausgekommen, dass es so, ich versuche das jetzt mal so im Kopf zu rekapitulieren, ich hoffe, dass ich das auch präsent habe, dass es so fünf Dimensionen sind. Das ist schon auch sowas wie ökonomische Nachhaltigkeit, langfristiges Denken. Und es ist auch sowas wie soziale Nachhaltigkeit. Es geht der Begriff der Menschenrechte, wenn es dann um die Bekleidungsindustrie geht, hat man natürlich dann so Medienbilder wie in Bangladesch tatsächlich vor Augen. Und dann eben um die klimatische Nachhaltigkeit, die ganzen CO2-Diskussionen und dann die Umwelt- und die ökologischen Themen. So. Und das Spannende zum Beispiel ist, als wir die Studie durchgeführt haben, ist, dass der Klimawandel tatsächlich das Top-Prio-Thema für viele ist. Hohe Bereitschaft auch zu Verzicht inzwischen, hat sich ja auch in den letzten ein, zwei Jahren viel getan. Aber dass zum Beispiel das ganze Thema Klima bei dem Begriff Nachhaltigkeit darunter gar nicht verstanden wird. Also wenn ich die Leute frage, was ist Nachhaltigkeit, dann geht es dann sehr viel um Ressourcen, dann geht es dann um Plastik in den Meeren, dann geht es um brennende Regenwälder. So. Und gar nicht so sehr um das Thema Klimawandel, obwohl Klimawandel super wichtig ist. So. Also das ist schon mal ein Learning, das ich super spannend finde. So.
5% bei euch in der Studie, ne? Also ich habe
Genau.
es gerade, finde die Studie, bin Fan davon, sage ich ganz offen. Bei 5% liegt die klimatische Nachhaltigkeit beim Verständnis, wohingegen 52% bei der Ressourcennachhaltigkeit. Also ein eklatantes Missverhältnis, eine Missrepräsentation eigentlich in der öffentlichen Debatte dieses Begriffs, oder?
Das ist wirklich spannend. Ich meine, in dem Fall geht es wirklich um Begrifflichkeit. Ne? Das heißt nicht, dass, wie gesagt, dass das Klima keine Rolle spielt, aber es wird halt nicht unter dem Begriff Nachhaltigkeit wirklich subsumiert. So. Und das andere ist, und deswegen tatsächlich empfiehlt sich vielleicht nicht unbedingt über Nachhaltigkeit zu sprechen, weil, und das ist jetzt ein zweiter Grund, es so ist, dass wenn du die Menschen auch nach den Motiven und Barrieren fragst, und dann ist es eben so, dass es natürlich ein kleiner Teil der Bevölkerung gibt, bei denen geht es natürlich tatsächlich um, ich nenne es jetzt mal externe Gründe, also tatsächlich um das Tierwohl, um das Klima, um die Umwelt. Bei den meisten Menschen, die tatsächlich auch inzwischen schon nachhaltig handeln und konsumieren, geht es aber um eigene Benefits. So. Dann geht es eben darum, ich kaufe halt dann die Biogurke, weil sie im Zweifel frischer und gesünder ist. So, da geht es um Gesundheit als Motiv. Ja. Trotzdem handle ich nachhaltig, aber es geht mir in dem Fall nicht unbedingt ums Klima oder um die Umwelt, sondern es geht mir tatsächlich um meine eigene Gesundheit. So. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man auch ernst nehmen muss. Wie kommuniziere ich auch das Thema? Gerade jetzt, glaube ich, auch nach Corona, wo auch so ein Nachholbedürfnis sehr stark sein wird, gibt es, glaube ich, nicht die große Bereitschaft zu Verzicht. Aber trotzdem möchte ich ja auch was Gutes tun. Und deswegen würde ich sehr stark empfehlen, über die individuellen Benefits tatsächlich auch zu gehen. Was habe ich denn persönlich auch davon? Und es gibt einiges, was ich persönlich auch davon haben kann.
Ja, absolut. Das heißt, weniger mit dieser moralischen Keule oder moralischen Argumentation zu kommen. Es ist besser für die Welt, ja, was viel so aus diesem Social-Bereich kommt, Social-Entrepreneurship-Bereich, der sehr stark ja auch gelebt wird, sondern wirklich eher egozentriert. Ja? Was sind die Benefits für mich persönlich?
Schon.
Ja, also Preis, weiß ich nicht, eigene Gesundheit, eigenes Gewissen, weiß ich nicht, höhere Leistungsfähigkeit und so, solche Sachen, ne?
Genau, also nachhaltiger Lippenstift kann auch Spaß machen und kann auch schön sein. So, ne? Also das kann ich auch erzählen. Und es ist ja eh so, Nachhaltigkeit, ich meine, es wird ja im Moment in Gesetze gegossen. So, also der Punkt ist, glaube ich, den ich machen würde, Nachhaltigkeit ist früher oder später eh ein Hygienefaktor, eh ein Standard, eh ein Muss. Ich komme gar nicht mehr umhin. So, das heißt, ich muss mir eigentlich in Zukunft durchaus überlegen, was sind denn dann meine Differenzierungskriterien? Ich kann in 3 Jahren nicht mehr sagen, oh, ich bin nachhaltig, weil alle eigentlich nachhaltig sein werden. So, komme ich gar nicht mehr drum rum. So, und dann muss ich überlegen, so, wie kann ich denn weitere Vorteile, weitere Benefits präsentieren? Und wenn ich dann es schaffe, irgendwie zu sagen, ja, das macht auch Spaß, es kann auch Genuss haben und es ist gesund, dann habe ich eben viel mehr anzubieten. Ne?
Ja, super spannender Punkt natürlich für viele Unternehmen. Das heißt, wenn ich dich ja sozusagen, ich wende Hannes jetzt einfach mal an, ja, auf meine Produkte als Unternehmen X. Ich mache in irgendwas und habe bisher argumentiert mit, wir retten die Welt, ja. Dann würde ich aus unserem Gespräch ja jetzt mitnehmen, ja, aber vielleicht rettet weiterhin die Welt, kommuniziert aber, was das für den Einzelnen, der euer Produkt kauft, an persönlichen Vorteilen bringt, ja, mit eurem Produkt die Welt zu retten. Ja, also jetzt mal ganz, ganz praktisch gedacht.
Exakt. Ja.
Ja, da müssten ja jetzt relativ viele Unternehmen etwas ändern, glaube ich, ne? Weil, glaube ich, sehr, sehr viele unterwegs sind mit dem Wir retten die Welt-Gedanken im Moment, ne? Also in meiner Wahrnehmung ist das so, ja.
Es ist super ethisch aufgeladen. Auch die ganze, ich meine, es führt uns eigentlich fast schon zum nächsten Punkt, auch wenn jetzt viele, viele Organisationen an sowas wie einem Brand Purpose arbeiten, an einem Sinn und Zweck des eigenen Unternehmens. Auch das ist, ich glaube, ich erlaube mir das jetzt als Philosoph, eine kritische Perspektive einzunehmen. Auch das ist viel zu ethisch aufgeladen. Mein Wozu, meine Bestimmung muss ja nicht unbedingt immer sozusagen der Sinn des Lebens sein. Ich werde durch ein Produkt eines Unternehmens werde ich keinen Beitrag zu meinem Sinn des Lebens irgendwie beitragen. Ja? Und dann kann ich auch sagen, so auch wenn ich den Freudeaspekt, den emotionalen Aspekt bediene, wenn ich eine geile Mobilität anbiete, wenn ich irgendwie auch Freude anbiete, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie an Red Bull denke, wo dann irgendwie gesagt wird, naja, das Unternehmen, das hat keinen Brand Purpose, da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja? Auch das kann ein Zweck sein, den Menschen Spaß zu bereiten und Freude zu bereiten. So. Also ich denke, da sollten wir uns ein bisschen befreien von dieser ethischen Schwere und das Gute für die Welt vielleicht eher hinterrücks sozusagen einzuspeisen.
Das ist ja also sehr, sehr interessant, was du da sagst. Auch mit Red Bull. Bin kein Fan davon. Tut nichts zur Sache, aber mich interessiert, was da deine Gedanken sind. Also wirklich an diesem Beispiel von Red Bull. Also im Zusammenhang wirklich mit Nachhaltigkeit, ja. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja beides, ja. Du kannst ruhig nachhaltig sein, verwenden wir ruhig weiterhin diesen Begriff. Rette die Welt, habe das intern vielleicht als deinen Purpose. Aber wenn du nach außen gehst, dann sage nicht allen, wir retten die Welt mit diesem Produkt und mit diesem Lippenstift, sondern der Lippenstift ist gut für deine Lippen, ja. Und nebenbei, übrigens, tragen wir nicht dazu bei, den Regenwald irgendwie abzuholzen und da ist irgendwie Biopalmöl oder was weiß ich irgendwie drin, ja. Also es muss ja beides drin sein, oder?
Genau, ich meine, auch ein gutes Gewissen zu haben, ist ja ein Vorteil, der für mich übrig bleibt. Ne? Das ist schon auch schön. Aber ich glaube, es reicht nicht. Ja? Es reicht nicht mehr zu sagen, das ist grün. So. Du musst einen Schritt noch weiter gehen.
Ja, okay. Also wenn ich an die Fußgängerzone hier in Mannheim denke, wo im vorletzten Jahr stand da so ein halbes Jahr ein Stand mit Tiervideos, wie Tiere da geschlachtet werden und ganz, ganz böse und schlecht und so weiter. Das ist ja zu 100% aufs Gewissen, ja. Stattdessen, wenn ich dich jetzt wieder anwende, wäre es keine schlechte Idee wahrscheinlich gewesen zu sagen, naja, guck mal, die artgerechte Tierhaltung im Sinne von Demeter, die trägt dazu bei, dass du 15% leistungsfähiger bist oder so, ne?
Ja,
Also
ist
wenn
Case.
das so ist, weiß ich nicht. Ja, aber
Ja,
wenn es mal so wäre.
wenn es mal so wäre, einfach als Case, genau.
Ja.
Menschen sind unglaubliche Verdrängungskünstler. So. Die schlechten Nachrichten, es fällt uns nicht schwer, das zu verdrängen und zu ignorieren. So, ne? Wir haben aber Bock auf unsere eigene Weiterentwicklung und die Optimierung und die Leute zählen die Schritte, wie viel sie machen und so weiter. So. Und natürlich ist es super spannend, wenn ich irgendwie das gesündere Produkt irgendwie zu mir nehme und was davon persönlich habe.
Sehr, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant, Hannes. Ich habe hier noch ein bisschen globaler gedacht. Parallel schaue ich hier auf eure Studie. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich bin Fan dieser ganzen Sache. Es würde unter Schleichwerbung zählen, wenn ihr mich dafür bezahlen würdet. Aber tun wir
Ja,
natürlich, das tun wir tatsächlich
genau.
nicht. Ja? Und spannend finde ich hier, ihr habt hier eine Erhebung zum Thema Klimawandel gemacht und die aufgeschlüsselt nach Parteienpräferenz. Und wenn ich hier so hinschaue, dann gibt es ja eine Aussage, die da lautet: Um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, müssen wir alle bereit sein, unseren Lebensstandard einzuschränken. Die Mehrheit aller Parteienwähler, außer der AfD, die klammern wir mal aus, stimmt dem zu. Also der niedrigste Wert liegt hier noch bei der SPD mit 59%. Ja? Der höchste liegt natürlich bei den Grünen mit 77%, die sagen ja. Das stimmt, ja. Aber hier sehen wir eine Diskrepanz wiederum, ne? Also in der Befragung offensichtlich die Mehrheit der Befragten stimmt dem zu. Und trotzdem ist niemand bereit, so in der Gänze auf Dinge zu verzichten. Du hast ja eben beschrieben, wir wollen weniger verzichten, wir wollen eher positive Benefits aus den Dingen ziehen. Wie kriege ich das wiederum zusammen? Also das ist ja wieder so ein kognitiver Flaschenhals, für mich.
Genau, also in der Studie diese Aussage hat eine hohe Zustimmung bekommen, ne? Also insgesamt, glaube ich, waren es 62%, die eben tatsächlich gesagt haben, wir müssen eigentlich auch bereit sein, unseren Lebensstandard einzuschränken. Also das zeigt, dass dieses Thema jetzt nicht mehr, sag ich mal, so ein Öko-Thema für eine kleine Gruppe, für die Freiburger Sandalenträger in den 80ern oder für die Lohas in den 90ern ist, sondern dass es tatsächlich im Mainstream angekommen ist und dass das eine These ist, die sehr, sehr zustimmungsfähig ist. So, das ist sozusagen das Direkte, was man daraus lernen kann. Wenn man jetzt sozusagen das reflektiert und weiter eingeht, dann ist es natürlich so, dann muss man jetzt darüber nachdenken, gut, es ist natürlich auch einfach, dem zuzustimmen, dann hast du das Phänomen der sozialen Erwünschtheit, das man ja auch berücksichtigen muss. Und wir haben zum Beispiel in der Studie auch das so zum Beispiel aufgefangen, indem wir so eine Frage auch kontextualisiert haben. Also wenn ich irgendwie frage, achtest du bei deinen Konsumentscheidungen auf Nachhaltigkeit, das erstmal hast du erstmal eine recht hohe Zustimmung. Und wenn ich die gleiche Frage im Kontext einer bestimmten Branche stelle, ja, also wie stark achtest du auf Nachhaltigkeit beim Autokauf oder beim Lebensmitteleinzelhändler oder so, dann geht das gleich enorm zurück, dann hast du bloß mal 20%. So, dann wird es realistischer. So, dann wird es nämlich realistischer und das ist das Spannende. Von daher, der Aspekt, den ich gerade ausgeführt habe mit dem persönlichen Benefit, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, auch, du musst den Menschen auch die Freiheit lassen. Also, was ja immer wieder rauskommt, ist dieses hohe Bedürfnis, die hohe Hoffnung auf Freiheit und auf Souveränität und eigene Entscheidungen. Und von daher finde ich es super spannend, ganz ehrlich. Also, ich will jetzt auch keinen Schleichwerbung machen, aber wenn ich zu einem Discounter gehe, zum Beispiel zu einem Lidl, ich kann inzwischen selbst ein Saftsirup oder so, ich kann eigentlich fast alles auch als Bio kaufen. Das
Ja.
gibt mir die Möglichkeit, hier selbst zu entscheiden. Das war so vor 10 Jahren nicht. Und ganz ehrlich, ich finde es das cool, so, dass der Konsument hier auch die Freiheit hat zu entscheiden.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, vielleicht sollte ich doch jetzt auch bei Lidl anfragen für ein Sponsoring.
Das
Ja, also.
gleiche gilt aber auch für Aldi und genau.
Ja. Okay. Jetzt wird wirklich auf Unternehmenssicht fokussiert. Ihr zieht ein Resümee am Ende eurer Nachhaltigkeits- und Markenführungsstudien und gebt ein paar Empfehlungen ab. Und ich möchte so auf ein, zwei eingehen. Ja. Aus Unternehmenssicht sagt ihr, unterstützen statt belehren, also Informationen vor allen Dingen zu den Produkten geben. Also weniger oder gar nicht aus dieser Moralperspektive, Gewissensperspektive gehen, sondern wirklich Informationen geben, Angebote geben, konsequent da bleiben, Fokussierung auf Benefit. Kommunikation und ausdrücklich tatsächlich sagt ihr sogar, verzichten Sie auf Nachhaltigkeit als Begriff. Ja, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, wie eindeutig ihr das seht. Ja. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, okay, wenn du ein Unternehmer bist oder du bist jemand aus einer Organisation, ihr interessiert euch für das Thema Nachhaltigkeit, ihr möchtet oder ihr seid schon in diesem Bereich aktiv und ihr möchtet weitere oder erste Schritte gehen. Wie sollte man das anpacken aus eurer, wie gesagt, Zukunftsforschungsperspektive?
Ich glaube, der erste Schritt ist auch tatsächlich der zu überlegen, was passt eigentlich zu meiner Marke. So, das Thema muss ich auch rückbinden an dem, was ich kann, an dem, was mein Leistungsversprechen am Ende des Tages auch ist. Ja? Es ist einfach so, dass es in der Bevölkerung ein unglaublich hohes Bedürfnis oder eine Grundeinstellung zu dem Thema Glaubwürdigkeit gibt. Man kann es sich heute sozusagen einfach nicht mehr erlauben, im Thema Sachen marketingmäßig zu versprechen, ohne dass da was dahinter steht. Greenwashing funktioniert einfach nicht mehr, weil es ein hohes Bedürfnis nach Ehrlichkeit, Authentizität und Glaubwürdigkeit gibt. Von daher glaube ich, ist eine Fluggesellschaft schlecht beraten, wenn sie jetzt irgendwie anfängt zu sagen, wir sind irgendwie super nachhaltig. Damit würden sie sich am Ende des Tages selbst abschaffen. So. Das ist meiner Meinung nach unklug. So. Das heißt, ich muss überlegen, was passt denn wirklich zu meiner Marke? Wie kann ich glaubwürdig sein? Und du hast jetzt diese beiden Punkte erwähnt. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das eine ist tatsächlich, dass sowas wie Siegel, ich klebe irgendwie drauf, dass es Bio ist, dass das überhaupt nicht einzahlt auf irgendeine Glaubwürdigkeit, weil es ein hohes Bedürfnis nach Transparenz und nach Informationen gibt. Das Bedürfnis nach Informationen ist sogar ein bisschen größer als die Angst vor too much information. Denn auch das muss man ja berücksichtigen. Ne? Also ich habe jetzt auch keine Lust, bei jeder Konsumentscheidung erstmal irgendwie Doktorarbeit zu schreiben oder irgendwelche Nachhaltigkeitsberichte zu lesen. Macht kein Mensch. Und ich kann tolle Seiten auf irgendeiner Microsite irgendwie produzieren zu dem, was alles irgendwie nachhaltig ist. Das liest kein Mensch. So. Das heißt, ich muss tatsächlich ganz konkret am Produkt zeigen, inwiefern das denn jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, gut ist. So. Und wenn ich dann draufklebe, Fair Trade, es gibt auch viele Menschen, die verstehen gar nicht, was jetzt Fairtrade eigentlich wirklich ist. So. Dann erzähl die Geschichte, die dahinter steckt. So, ne? Das ist sozusagen der erste Punkt. Und das zahlt eigentlich auch auf den zweiten ein. Da muss ich nicht unbedingt ein Siegel und auch nicht den Begriff Nachhaltigkeit dafür haben, sondern da kann ich einfach tatsächlich sagen, um was geht es denn hier ganz konkret? In welchem konkreten Fall übernehme ich wie Verantwortung? Ja? Wo vermeide ich wie wo Kinderarbeit? Wo vermeide ich wie wo Palmöl? So, wo unterstütze ich irgendwelche Bauern? Also ich muss es konkret machen und dann brauche ich auch nicht den Begriff Nachhaltigkeit. Den brauche ich nicht mehr. Ja.
Ja, und ich würde noch ergänzen, mach es tatsächlich iterativ. Also mach es immer wieder, stell, wie du es am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, nicht den einen Masterplan auf, sondern geh wirklich im besten Sinne agil, iterativ vor, setze immer wieder kleine Dinge um. Test es vielleicht auch mal an einem Produkt,
nicht an einer ganzen Produktlinie oder Serie. Schau, was rauskommt und was das Feedback ist. Und vor allen Dingen, mach es nicht in einer kleinen strategischen Stabsabteilung, sondern das wäre sozusagen der Stern- und Planetenansatz an der Stelle, sondern starten kannst du gerne dort, aber beziehe die kollektive Intelligenz deiner gesamten Organisation mit ein, was auch immer das im Einzelfall dann eben heißt.
Ja, welche Erfahrungen hast du konkret in deiner Arbeit mit dem Thema schrittweise agil vorzugehen, ständig die Dinge abzudaten? Funktioniert das in der Arbeit? Oder auch hier kann man ja sagen, naja, es ist ein Buzzword, es klebt jeder drauf. Wie läuft es bei euch?
Es ist auf jeden Fall ein Buzzword. Es ist wahrscheinlich, also das Buzzword schlechthin, Agilität, wobei Agilität ja eins meiner Lieblingsthemen, ja, uralt ist, ja, ein uraltes Thema, ja. Also das Thema hat ja in den vergangenen so circa 5 bis 8 Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, dann ist das Thema Jahrzehnte alt. Also es fängt ja nicht nur mit dem Design Thinking an, von dem viele glauben, dass auch das ein neumodischer irgendwas wäre. Auch dieses Design Thinking Framework ist ja Jahrzehnte alt. Ja, es geht ja zurück in die mindestens in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Unsere Erfahrungen mit Agilität sind positiv, wenn sie richtig gelebt wird. Und richtig heißt nicht nach Schema F, also nicht nach einem festgelegten Framework, so wie Scrum, und das eins zu eins abgearbeitet wird, sondern vielmehr die Haltung und die Werte dahinter gelebt werden und im Vordergrund stehen. Nicht so sehr der methodische Ansatz. Nach unserer Erfahrung sehr, sehr viele Unternehmen, da sind wir wieder bei dem Begriff Richtung Sicherheit gehen wollen. Wie machen wir es denn richtig? Wie funktioniert das denn korrekt? Und dann tatsächlich nach Schema F ein Framework einführen, das dann vor allen Dingen sehr, sehr mechanisch, sehr, sehr technisch, gleichzeitig natürlich, aber das sind die Benefits, sehr, sehr transparent funktioniert. Aber so funktioniert kein Unternehmen, ja, sondern Agilität bedeutet dann eben auch abzuweichen von dem verschriftlichten Framework, es immer wieder anzupassen. Und das ist Arbeit. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, es auf die eigene Lebenswelt des Unternehmens anzupassen und nicht zu sagen, hey, guck mal, mein Mitbewerber 300 Kilometer weiter macht das so. Best Practice, lass uns das doch ähnlich machen. Das funktioniert nach unserer Erfahrung nicht. Wenn wir so in die Zukunft schauen mit dir als Zukunftsforscher, dann wird Agilität, und das sehen wir jetzt schon, das ist zunehmend Common Sense, ja. Also das ist jetzt noch ein Buzzword, das ist jetzt noch ein Hype, es wird jetzt noch von vielen gerade so angefangen. In 5 bis 10 Jahren wird da, das glauben wir, da werden nicht mehr so wahnsinnig viele Hähne nach Krähen, weil das ähnlich wie mit der Nachhaltigkeit einfach, das wird ein Fundament sein, ja, Dinge so anzupacken.
Spannend, Sascha. Ja, sehe ich auch so.
Sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank auch für die Frage an der Stelle. Hannes, ich habe noch 2 Fragen an dich zum Abschluss. Nicht abgesprochenerweise, so wie alle unsere Gesprächsrichtung und Fragen heute. Erstens, ohne lange zu überlegen, was ist dein Lieblingsprodukt?
Ohne lange zu überlegen, oh mein Gott, ein Kaffee.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Verrätst du uns die Marke oder möchtest du darauf verzichten?
Da bin ich gar nicht so fest irgendwie auf bestimmte Marken. Der beste Kaffee war tatsächlich in einem kleiner Espresso in einer Papptasse auf der Überfahrt nach Korsika auf einer italienischen Fähre. Also ganz komisch. Ja.
Spannend. Manchmal sind es die kleinen Dinge.
Ja.
Und die zweite Frage: Wo werden wir dich in 5 Jahren treffen?
Tja, die Zukunft ist ja offen. Die Zukunft ist ja offen, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, was ich mir wünschen würde und was ich hoffen würde. Und das ist, dass ich gesund bin und dass ich das, was ich machen will, die Zeit auf den Begriff bringen, die Umstände, die Kontexte, in denen wir leben, zu verstehen, dass ich da die Möglichkeit habe, da auch da Impulse setzen zu können und das mit anderen zu teilen. Ja.
Und das wünschen wir allen unseren Hörerinnen und Hörern und auch dir, lieber Hannes, Direktor des GIM Foresight und Zukunftsforscher. Vielen, vielen Dank für dieses denk- und zukunftswürdige Gespräch. Dankeschön.
Das war der Sterne- und Planeten-Podcast mit Dr. Hannes Ferno vom GEM Foresight. Wörter sind Mittel zum Zweck. Und so werden wir in Zukunft weniger von Nachhaltigkeit sprechen, um mehr von ihrer Wirkung zu entfalten. Nur eine Konsequenz aus diesem Gespräch. Welche ziehst du? Schreibe uns, abonniere unseren Kanal und vor allem bleibe optimistisch. Denn die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.